Der Kapitalismus zerstört heute Wohlstand im gigantischen Ausmaß. Die Art der Verstaatlichung, die die Bundesregierung betreibt, hat nichts mit dem zu tun, was ich vertrete. Die Bundesregierung will Zocker freikaufen, Verluste sozialisieren und mit Milliarden an Steuergeld genau das Modell stabilisieren, das die Krise herbeigeführt hat. So Sarah Wagenknecht, Autorin des Buches Wahnsinn mit Methode, Finanzcrash und Weltwirtschaft. Doch wie funktioniert dieses Wirtschaftsmodell, dieses ökonomische System? Dies versucht Sarah Wagenknecht in ihrem Buch allgemeinverständlich zu erklären. Wirtschaftsjournalisten bescheinigen ihr eine kluge Beschreibung der Finanzkrise und eine interessante ökonomische Analyse. Sarah Wagenknecht, 1969 in Jena geboren, studierte Philosophie und neuere deutsche Literatur. Sie steht kurz vor dem Abschluss ihrer Dissertation in Volkswirtschaftslehre. Sarah Wagenknecht sitzt für die Linkspartei im Europaparlament. In der folgenden Stunde hören Sie die Aufzeichnung eines Gesprächs mit Sarah Wagenknecht vom April 2009 in den Studios von Radio Frei. Und jetzt ist sie im Studio, Frau Sarah Wagenknecht. Sie hat ein Buch geschrieben, Wahnsinn mit Methode, Finanzcrash und Weltwirtschaft. Schönen guten Tag, Frau Wagenknecht.
Guten Tag.
Ich hatte ein schönes Erlebnis, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich Ihr Buch gelesen und danach dachte ich, es sei alles klar. In meinem Kopf war zumindest alles klar. Ich dachte, ich weiß alles über Derivate, über Hypotheken, über den Finanzplatz, über Private Equity, über Hedgefonds, über ABS und MBS. Und irgendwie habe ich mich gut gefühlt und hatte irgendwie Klarheit im Kopf und glaubte zu verstehen, wie die Weltwirtschaft funktioniert, wie das Finanzwesen funktioniert. Und dann habe ich weiterhin Nachrichten geschaut, also Fernsehen geguckt und Zeitungen gelesen und habe die Experten gehört, Politiker und Finanzmanager. Und danach war ich wieder verwirrt. Und es ist alles wie ein großes Gartenhaus zusammengebrochen oder wie eine Blase geplatzt in meinem Kopf. Und frage ich mich, bin ich jetzt besonders leicht zu verwirren oder ist das ganze Finanzsystem und das, was uns umgibt, wirklich so kompliziert?
Also es ist sicherlich kompliziert, aber das heißt nicht, dass man es nicht verstehen kann. Und ich habe eigentlich schon versucht, in dem Buch so von den einfachsten Grundstrukturen heraus das zu erklären. Also wie ist das eigentlich zu dieser Finanzblase gekommen? Was gab es da für Instrumente? Was bedeuten Verbriefungen, Derivate? Was ist damit passiert? Wie konnte sich eigentlich zum Beispiel diese Hypothekenschuld der USA so im Schnelldurchgang über die ganze Welt verbreiten? Wie kommen die Papiere, die eigentlich irgendein US-Hypothekenfinanzierer kreiert hat, wie kommen die in die Portefeuilles deutscher Banken, Landesbanken oder eben auch Privatbanken? Und das kann man ja durchaus erklären. Und ich meine, ich finde es natürlich traurig, wenn das danach alles wieder erschüttert wurde, aber ich dachte eigentlich schon, dass das Buch schon hilft, auch gerade das, was aktuell passiert, was ich natürlich jetzt in dem Buch nicht mehr aufgreifen konnte. Es ist ja im Oktober geschrieben oder fertiggestellt worden, aber dass man auch die Prozesse, die danach kommen, damit besser verstehen kann.
Ich habe es schon verstanden und mir hat es auch Klarheit verschafft, aber ich bin immer wieder verwirrt, was Politiker und vor allen Dingen eben die Bankmanager sagen. Das hat mich verwirrt. Ich habe schon Klarheit bekommen, obwohl es doch relativ kompliziert ist für jemand, der nicht BWL studiert hat, der nicht täglich Handelsblatt liest und dem das dann wieder wegrutscht. Man will ja immer einfache Antworten haben. Ich will jetzt wissen, wer verdammt nochmal schuld ist an der Finanzkrise, wer verdammt nochmal schuld ist an der Wirtschaftskrise und wann sie endlich vorbei ist. Die einfachen Antworten gibt es wohl nicht, oder?
Nee, die einfachen Antworten, die hat auch nicht das Buch den Anspruch zu geben, weil es die natürlich so nicht geben kann. Zum Beispiel, wann die Wirtschaftskrise zu Ende ist, das wird sich sehr oder hängt sehr davon ab, auch wie die Politik agiert. Wenn sie natürlich so jämmerlich agiert, wie die deutsche Politik das zurzeit tut und im Grunde alles laufen lässt und ihr nichts anderes einfällt, als die Zocker freizukaufen mit massenhaft Steuergeld, aber im Grunde nichts elementar gegen diese Krisenprozesse zu unternehmen, dann kann die Krise noch elendlange weiterlaufen. Währenddessen, wenn wir tatsächlich große, breite Gegenbewegungen bekämen und damit auch die Chance für einen politischen Neuanfang und damit natürlich auch tatsächlich eine Politik, die den Mut hat, in die Wirtschaft einzugreifen, die den Mut hat, Eigentumsverhältnisse auch zu verändern und damit eben dieses kapitalistische Wirtschaftsmodell in Frage zu stellen, dann gäbe es natürlich Auswege aus dieser Krise, die auch relativ kurzfristig wären.
Lassen Sie uns mal über die politischen Konsequenzen noch nicht reden, sondern erst mal versuchen zu verstehen, wie das System funktioniert hat oder wie es vielleicht auch noch funktioniert und wo möglicherweise der Krebsschaden ist. Vielleicht ist es ja gar kein Krebsschaden. Von Anfang an gab es ja Blasen, schreiben Sie in Ihrem Buch, Spekulationsblasen. Das heißt, der Kredit als solcher ist ja der Motor der Wirtschaft, habe ich verstanden. Ohne Kredit gibt es keine Entwicklung oder keinen Fortschritt im wirtschaftlichen Sinne. Und diese Blasen sind ja so alt wahrscheinlich wie der Kapitalismus selbst. Und gefallen hat mir in Ihrem Buch diese Tulpenblase, also die holländische Tulpenmanie. War das wirklich schon sozusagen eine richtige Spekulationsblase? Was ist da passiert?
Ja, es war eine Spekulationsblase. Natürlich natürlich in den allerelementarsten Anfängen. Da gab es ja noch gar kein entwickeltes Finanzsystem. Es gab eigentlich auch noch nicht mal Kapitalismus. Das waren ja sozusagen frühbürgerliche Wirtschaftsformen, in denen sich das abgespielt hat. Aber es gab zumindest einen, also es gab natürlich schon eine Börse, wo das gehandelt wurde. Das war ja die Bedingung, nämlich diese Tulpenzwiebeln, die dort gehandelt wurden. Und es war sozusagen ein Prozess, der in einem Punkt allen Blasen gleich ist. Nämlich, dass irgendwann die Leute diese Produkte kaufen, nicht mehr um diese Tulpen zu pflanzen und sich an den Blüten zu freuen, sondern sie haben diese Tulpenzwiebeln gekauft, um sie teurer weiter zu verkaufen. Und das ist so ein Grundmechanismus, der jeder Blase zugrunde liegt. Also dass Produkte nicht mehr gekauft werden, so wie ein normaler Mensch eben Brötchen kauft oder sich ein Auto kauft, um das zu benutzen, sondern es werden Produkte gekauft, um sie weiter zu verkaufen, teurer weiter zu verkaufen. Und dann kommt bei jeder Kreditblase, bei jeder Finanzblase in der Regel dazu, dass Kredit gegeben wird. Dadurch können die Käufe noch viel größer werden, als die Finanzkraft eigentlich der Käufer ist. Dadurch werden die Preissteigerungen noch mehr erhöht. Aber das heißt eben auch, es sind immer mehr Leute in diesem Markt beteiligt, die auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen sind, dass die Preise auch weiter steigen, weil sie sich mit eigener Verschuldung sozusagen dort involviert haben. Und wenn dann die Blase platzt, wenn dann irgendwann die Preissteigerungen stoppen, dann hat man sozusagen nicht nur entwertete Vermögensgüter, sondern man hat eben auch überschuldete Marktteilnehmer und dann geht die Dynamik wieder nach unten.
Marktteilnehmer klingt jetzt irgendwie so mechanisch, aber das sind ja richtige Existenzen, die dran hingen oder ja, auch noch hängen. Tulpenmanie wird es ja, also es klingt ja wie eigentlich eine Krankheit, also dass da was im Kopf nicht stimmt, dass man irgendwie durchdreht, das hat ja vielleicht auch der Markt inne. Und ich konnte mir das bei dieser Tulpenmanie richtig vorstellen, weil so eine Tulpe ist ja nicht was Wertloses, aber zumindest also nicht zu vergleichen mit den Summen, die dafür gezahlt worden sind. Das war ja sozusagen unglaublich. Irre, da haben sich ja Leute also ihr ganzes Vermögen in Tulpen investiert und unglaubliche Summen bezahlt, die mit dem realen Gegenwert nichts zu tun hatten, oder?
Nee, aber das ist nicht irrational oder das ist nicht einfach nur verrückt, sondern das ist eben ganz ähnlich wie in letzter Zeit, also in den letzten Jahren eben auch Leute irrwitzige Summen für diese verbrieften Hypothekenpapiere bezahlt haben, die natürlich den Wert auch nicht hatten. Und auch hier haben sicherlich, manche haben es vielleicht gut, glaube ich, gekauft, aber zumindest die versierten, professionellen Marktteilnehmer, die konnten sich schon durchaus ausrechnen, dass viele von diesen Krediten faul sind. Aber das war relativ egal, solange sie darauf spekuliert haben, dass es immer noch einen sozusagen Dümmeren gibt, der ihnen das Teure abkauft. Und das war damals bei diesen Tulpen auch. Also es interessierte gar nicht, was die für einen Realwert haben. Der Realwert lässt sich ja auch nicht absolut messen, sondern es gibt einfach eine Steigerung. Irgendein Gut steigt im Preis und dann steigen ganz viele Leute ein und wollen damit handeln, um dabei reich zu werden. Und wenn man ziemlich am Anfang dabei ist, kann man reich werden. Mhm. Und theoretisch dienen die meisten oder viele Güter für sowas. Also wir haben ja heute auf dieser heutigen Welt auch, was richtig gefährlich ist, zum Beispiel Spekulation auch in Nahrungsmitteln. Wir hatten vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren ja auch in dem Bereich eine riesige Blase. Das heißt, hat Spekulation Nahrungsmittelpreise zusätzlich nach oben getrieben, weil genau das Gleiche gemacht wurde. Die Blase ist jetzt partiell geplatzt, aber auch das ist immer wieder möglich. Und hat natürlich gerade, wenn es zum Beispiel um Reis, um Getreide, um Mais und Ähnliches geht, da hat das natürlich ganz existenzielle Konsequenzen. Also diese Spekulationsblasen haben richtig Menschenleben gekostet, nämlich die Menschen, die das brauchen, um essen zu können und nicht um damit zu spekulieren.
Nun könnte man sagen, das ist immer wieder so, das ist das Wesen des Kapitalismus, die Blasen platzen, dann geht es wieder neu von vorn los. Es ist sozusagen das, immer das Kommen und Gehen, das Sterben und das wieder geboren werden und das ist sozusagen ganz normal. Haben wir jetzt einen anderen Zustand, weil das komplette Finanzsystem richtig kollabiert ist oder ist es auch wieder nur eine Phase?
Also ich denke jetzt, diese Blase, die jetzt geplatzt ist, hat einfach eine andere Dimension gehabt, weil wir haben immer kleinere Blasen. So wie ich eben sagte, wir haben eine Blase gehabt auf dem Nahrungsmittelmarkt, wir haben eine Blase gehabt auf dem Ölmarkt, wir haben immer wieder Blasen gehabt im Bereich einzelner Finanzprodukte von bestimmten Aktien oder wir hatten in Südostasien eine Blase, da sind bestimmte Regionen dann betroffen, wird ganz viel dort gekauft und dann wieder verkauft. Aber was jetzt gerade gescheitert ist oder sozusagen implodiert ist, das ist tatsächlich ein Wirtschaftsmodell, was die Weltwirtschaft in den vergangenen 3 Jahrzehnten getragen hat. Und dieses Wirtschaftsmodell hatte nicht einfach nur mit Spekulation zu tun, sondern das war schon geboren aus ureigensten kapitalistischen Verwertungsmechanismen. Weil das Grundprinzip dieses Modells bestand darin, und das ist vor allen Dingen in den USA ausgeprägt gewesen, aber nicht nur, Löhne durch Schulden zu ersetzen. Das heißt, diese neoliberale Wende, die wir weltweit erlebt haben, Anfang der 80er Jahre, hatte ja das Ziel, die Profite Rendite wieder nach oben zu treiben. Und dafür wurden vor allen Dingen eben auch die Löhne nach unten gedrückt. Löhne gedrückt, Sozialleistungen abgebaut, auch Steuern, Unternehmenssteuern gesenkt. Das ist sozusagen exemplarisch vorexerziert von Reagan, von Thatcher. In etwas Nachgang, etwas später dann auch nachgemacht in vielen anderen europäischen Ländern. Und dieses Modell, diese neoliberale Wende, hätte ja eigentlich dazu führen müssen, dass es ziemlich schnell zu einer Krise kommt, weil dieses Lohndumping, dieses Steuerdumping natürlich bedeutet, der Staat kann weniger ausgeben und die Arbeitnehmer, das heißt die Beschäftigten, die große Mehrheit der Menschen kann weniger Geld ausgeben und kann eigentlich nicht mehr konsumieren. Und zum Beispiel in Deutschland haben wir ja die Situation, da haben wir auch rabiates Lohndumping und damit ist der Binnenmarkt kaputt gegangen. Und einfach ganz viele Unternehmen sind ja auch pleite gegangen, kleine Unternehmen, die binnenmarktorientiert sind. So, und die USA haben eine andere Strategie eingeschlagen. Die haben die Strategie eingeschlagen, diesen Haushalten im Grunde das Geld, was sie nicht mehr verdienen, per Einkommen, durch alle sozusagen geöffnete Schleusen der Verschuldung zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Haushalte haben sich immer mehr verschuldet. Nicht sozusagen, weil die alle plötzlich irgendwie einen Größenwahn gekriegt haben, sondern es waren ganz viele normale Mittelklassefamilien, sondern die haben einfach ausgeglichen die Verluste, die sie durch sinkende Arbeitseinkommen und auch sinkende Sozialleistungen gehabt haben. Das heißt, ich habe mir auch, das habe ich auch im Buch ein bisschen genauer beschrieben, zum Beispiel angeguckt, was haben diese Haushalte eigentlich mit diesen Schulden gemacht? Und die haben gar nicht in Größenordnung Luxus konsumiert, sondern die haben vielfach zum Beispiel die Arztrechnung damit bezahlt, wenn eine Herzoperation anstand. Oder sie haben die Ausbildung der Kinder damit bezahlt, teure Schulen damit bezahlt, damit die Ausbildung besser ist und ähnliche Dinge. Also wirklich ganz elementare Dinge. Und durch diese extreme Verschuldung der amerikanischen Privatverbraucher hat die USA über eine gewisse Zeit es geschafft, dass das Lohndumping den Binnenmarkt nicht kaputt machte, sondern dass der Konsum ziemlich hoch blieb und sogar so hoch war, dass die USA zu einem der größten Importeure weltweit werden konnten. Und da ist dann wiederum der Zusammenhang auch zu Deutschland, weil das deutsche Exportmodell und dieser hohe schuldenfinanzierte Konsum in den USA sind zwei Seiten einer Medaille. Also die gehören zusammen. Deutschland hätte auch nicht so viel exportieren können, wenn dort nicht diese hohen Schulden gewesen wären.
Das heißt, Amerika hat Jahrzehnte auf Pump gelebt und auch vom Dollar gelebt, vom Wegbrechen der Goldpreisbindung und dass sozusagen sie mit der Leitwährung, der Weltleitwährung im Grunde auch relativ viel Macht hatten oder haben?
Ja, die USA haben natürlich auch davon gelebt, dass der Dollar diese Stellung hatte, weil dieses auf Pump leben setzte natürlich auch voraus, dass ihnen auch das Ausland dauerhaft Kredit gewährte. Auch nur deswegen konnten sie ja so viel importieren und ihren Konsum eben auch dann über Exporte decken. Das finanziert haben zum Teil die internationalen Zentralbanken, vor allen Dingen auch Zentralbanken von Entwicklungsländern, die gerade nach der Südostasien-Krise natürlich gesehen haben, also wenn wir irgendwie unsere Währung stützen wollen, dann müssen wir Währungsreserven aufbauen und vor allem Dollarreserven. Also riesige Reserven hat ja zum Beispiel China aufgebaut. 2 Billionen Dollar haben die aufgehäuft. Aber auch andere Länder, also wirklich arme Länder, Mexiko, Brasilien, selbst afrikanische Länder haben in den letzten, vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren unglaublich viele Dollarreserven aufgehäuft und dadurch im Grunde diese amerikanische Verschuldung, US-amerikanische Verschuldung finanziert. Und das Schwierige jetzt ist natürlich, sollten die USA, wenn andere Wege scheitern, auf eine Inflationierung des Dollars setzen, also sprich einfach sagen, gut, wir inflationieren jetzt die Schulden weg, dann wären sozusagen die Hauptleidtragenden nicht die Oberschicht in den USA, sondern die haben vielfach ihre Geldanlagen in anderen Währungen oder sie haben Aktien, sie haben Immobilienvermögen, das ist alles inflationsresistent, sondern Groß- und Hauptleidtragende wären tatsächlich Entwicklungsländer. Das heißt, das wäre eine neue Art der Enteignung der dritten Welt nochmal.
Das heißt, ich höre Sie ja schon rattern, die Notenpresse. Amerika schmeißt die Notenpresse an, druckt immer mehr Geld, der Dollar wird entwertet und die sozusagen Dollar investiert haben, den schmilzt sozusagen vor ihren eigenen Augen wie ein Eisblock das Geld weg. Oder es wird weniger oder wird entwertet. Kann man das so einfach als Bild beschreiben?
Ja, wobei das natürlich nicht so sein muss, sondern das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also jetzt unmittelbar hat die USA keine Inflation. Die haben sogar sinkende Preise, weil sie einfach eine so akute Wirtschaftskrise haben, dass dort zurzeit Preissteigerungen überhaupt nicht durchsetzbar sind. Und auch der Dollar international, was mich immer wieder wundert, aber es ist so, relativ stabil ist. Was auch mit so ein Gleichgewicht von Interessen zu tun hat. Natürlich hat ein Land wie China, was schon 2 Billionen Dollar hat, auch kein Interesse daran, dass der Dollar sinkt. Das heißt, sie kaufen immer noch Dollar, um ihn zu stabilisieren. Aber sollte irgendwann dieses Gleichgewicht sozusagen in Frage gestellt werden und sollte meinetwegen diese riesigen Summen, die jetzt die US-Regierung in die Wirtschaft pumpt, zumindest zu einer partiellen Stabilisierung der Wirtschaft führen, dann ist natürlich schon die Gefahr nicht ganz gering, dass es eine Inflation gibt. Also ich denke, die USA fahren sozusagen zweigleisig. Sie haben einen Plan A und einen Plan B. Der Plan A ist im Grunde diese Art Finanzblasenökonomie wiederzubeleben, die sie hatten. Also dafür stellen sie zig Milliarden oder Billionen sind das inzwischen zur Verfügung. Dafür sind diese Programme da, die gerade auch der amerikanische Finanzminister zurzeit lanciert, die ja im Grunde darauf hinauslaufen, Hedgefonds und andere Spekulationsvehikel mit staatlichem Geld wieder zum Spekulieren zu animieren. Also nichts anderes ist das ja, was sie dort machen. Also sie nehmen ihnen das Risiko ab und sagen, kauft die Schrottpapiere auf, wenn ihr Verluste habt, zahlt es der Steuerzahler, wenn ihr aber nicht so große Verluste habt, dann werdet ihr wieder groß und stark. Und sie wollen sozusagen diese Blasenökonomie wieder haben. Wenn das gelingt, muss es keine Inflation geben. Dann kann durchaus sein, dass es irgendwie weitergeht. Wenn das nicht gelingt, ist, glaube ich, Ihr Plan B tatsächlich die Inflation.
Dann bin ich schon wieder leicht verwirrt, weil es kann ja auch eine Deflation geben, habe ich auch jetzt vor kurzem gelernt. Das heißt, wenn es dem Unternehmen so schlecht geht, wenn die Preise sinken, senken alle die Preise und dann gehen reihenweise die Unternehmen irgendwie ein und dann ist alles ganz, ganz preiswert und dann ist Deflation, das ist aber auch ganz schlimm, oder?
Also Deflation ist in der Auswirkung fast noch schlimmer, weil das so eine Spirale ist. Also die Preise sinken, gleichzeitig gehen aber immer mehr Unternehmen pleite. Und das ist dann richtig eine akute Krisenspirale.
Das kann man auch nicht mehr durch Zinssenkung dann ändern. Das ist dann sozusagen, hat der Staat keinen Hebel mehr?
Doch, da hätte der Staat. Also zum Beispiel eigentlich gibt es einen ganz plausiblen Hebel. Also natürlich kann man jede Deflation sofort dadurch beenden, dass man den Leuten Geld in die Hand gibt. Also je mehr, wenn jetzt sozusagen diese ganze Abwärtsspirale, wenn man auf einen Schlag beispielsweise die Lohnersatzleistungen für Arbeitslose deutlich erhöht, und sei es eben über staatliche Schuldenaufnahme, dann ist das natürlich das absolute Antideflationsprogramm. Oder wenn man einfach den Unternehmen verbietet, die Leute rauszuwerfen, wenn man Lohnsenkungen auch gesetzlich limitiert und ähnliche Dinge, dann kann man Deflation leicht bekämpfen. Also Deflation hängt ja daran, dass die Leute kein Geld haben, um sich Dinge zu kaufen. Das heißt, wenn man der großen Mehrheit der Menschen Geld gibt, dann kaufen sie auch wieder, weil sie haben ja Bedürfnisse. Ist ja nicht so, die Deflation entsteht ja nicht, weil alles gesättigt ist und die Leute keine Lust haben, sich irgendwas zu kaufen, sondern sie können nicht. Das heißt, es gibt eine ganz einfache Antideflationsstrategie, den Leuten gerade soziale Leistungen deutlich zu erhöhen, auch Renten deutlich zu erhöhen. Das ist Geld, was sofort wieder ausgegeben wird. Das wird nicht gespart. Und wenn man das macht, ist Deflation eigentlich leichter bekämpfbar als Inflation. Aber das setzt natürlich voraus, dass die Politik sich löst von dieser sklavischen Abhängigkeit von den Interessen der Kapitaleigner. Weil natürlich heißt das deutlich erhöhte Lohnersatzleistungen, sprich deutlich erhöhtes Arbeitslosengeld, deutlich erhöhte Renten, muss auf irgendeine Weise zumindest längerfristig finanziert werden. Und wenn man das nicht bei der großen Mehrheit holen will, dann muss man es eben bei den oberen 10.000 holen. Das wollen die aber nicht. Oder hohe Sozialleistungen heißt natürlich auch entsprechende Löhne. Das will auch das Kapital nicht. Das heißt, eine Antideflationsstrategie, die sich sozusagen loslöst vom Interesse des Kapitals, ist ohne Probleme zu haben. Aber eine Antideflationsstrategie, die sich sozusagen den Wirtschaftslobbys unterordnet, das ist eben ganz schwer zu haben.
Über die Rolle des Staates und was der eigentlich machen kann, darüber werden wir später nochmal reden. Ich würde nochmal gern verstehen, wo das ganze verdammte Geld herkommt. Also Sie haben geschrieben in Ihrem Buch 600 Billionen innerhalb in Derivatgeschäften. Also das so viele Nullen kann ich mir gar nicht vorstellen, was 600 Billionen sind. Das ist ja unglaublich, menschlich gar nicht zu erfassen, finde ich. Also ich kann gerade mir mal vorstellen, irgendwie das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland, aber auch nicht mehr so richtig. Das hört dann die menschliche Vorstellungskraft, meine zumindest, schon auf. Derivatgeschäfte, über die wir vielleicht auch nochmal reden, im Wert von 600 Billionen schätzungsweise. Das ist eine unglaubliche Summe. Da ist ja Geld irgendwie entstanden. Virtuelles Geld im Computer ist ja entstanden. Also ohne irgendwie einen Gegenwert. Früher gab es die Goldpreisbindung und konnte ich mir das noch vorstellen, da gab es einen Goldbarren und es war dann so und so viel Dollar wert. Und seit es weggefallen ist, ist ja sozusagen Geld irgendwie virtuell entstanden. Wollen wir mal versuchen zu verstehen, oder ich will es versuchen zu verstehen, wie das ganze Geld entstanden ist oder wo das überhaupt ist. Also Derivatgeschäfte, Private Equity, Hedgefonds, diese Subprime-Krise oder die Hypothekenkrise, sind das alles Instrumente, wo einfach Geld produziert wird, was sozusagen gar keinen realen Gegenwert hat, kann man das so sagen?
Ja gut, das Problem des heutigen Finanzsystems, vor allen Dingen auch dieser deregulierten Finanzmärkte, ist, dass sie im Grunde Kredit in unbegrenzter Größenordnung produzieren können. Also es gibt eigentlich keine Rückbindung mehr. Also früher war das ja so, wenn man das sozusagen auch in den Lehrbüchern erklärt kriegt, geschlossene Volkswirtschaft, dann kriegt sozusagen die einzelne Bank, kriegt von der Zentralbank eine gewisse Summe. Da muss sie Mindestreserven drauf hinterlegen. Damit kann sie Kredit schaffen und sie schafft damit Buchgeld, was wieder angelegt wird. Und dann muss sie immer sozusagen einen bestimmten Mindestreservesatz halten. Und dann kann man ziemlich genau mathematisch ausrechnen, mit einer bestimmten Summe Zentralbankgeld ist nur so und so viel Kredit zu schaffen.
Das heißt, Zentralbanken regulieren auch oder haben früher?
Nee, das ist sozusagen das Klassische. Das ist das Lehrbuch.
So wie es sozusagen eine Zeit lang funktioniert hat. Die Zentralbanken regulieren das Geld.
Genau.
Und wenn ich als Bank Geld verborge, muss ich auch sozusagen einen Eigenanteil haben. Und
zurücklegen.
Und zurücklegen, dass wenn was passiert, dass ich also nicht pleite gehe. Also ein abgesichertes System.
Genau. Und das ist eben in Größenordnungen so überhaupt nicht mehr existent. Es gibt zwar noch Mindestreservebestimmungen, aber wir haben alle, waren ja auch in der Öffentlichkeit, die diversen Schattenvehikel, die diversen Zweckgesellschaften, die gebildet werden. Überhaupt die unglaubliche Beschleunigung auch durch den Interbankenhandel, wo Liquidität gehandelt wird, wo im Grunde so gut wie überhaupt keine Reserve mehr nötig ist, weil die Banken eben, also jetzt nicht mehr in der Krise, aber vorher sich jederzeit beliebig Liquidität am Markt beschaffen konnten, gar nicht mehr auf die Zentralbank zurückgreifen mussten.
Das heißt, der Interbankenhandel, den die Banken untereinander gehandelt haben, das ging gar nicht über die Zentralbanken und war auch nicht kontrolliert, was da an Geld geflossen ist.
Nein, schon alleine, weil so viele auch sozusagen Offshore-Bereiche mit einbezogen waren. In denen wiederum gibt es dann keine Mindestreservebestimmung. Also diese Deregulierung des Finanzsystems und auch die Internationalisierung hat natürlich dazu beigetragen, dass die Zentralbanken nur noch relativ wenig Zugriff tatsächlich haben. Und gerade bei den Derivaten ist es ja zum Beispiel so, das ist ja nicht reales Geld. Also das sind ja nicht Größenordnungen, mit denen was man wirklich was kaufen könnte, sondern das sind ja sozusagen nominelle Werte. Also ein Derivat, der Sinn von Derivaten ist ja gerade, dass man größere Umsätze bewegen kann, als man selber an Kapitaleinsatz hat. Also das ist sozusagen nochmal die Potenzierung dessen, was schon Kredit bedeutet. Also auch Kredit bedeutet ja beispielsweise, ich komme mit 1 Million Dollar und kann aber, wenn ich sozusagen nochmal 1 Million Kredit kriege, kann ich eben Aktien für 2 Millionen kaufen. Und wenn ich die wieder verkaufe und die haben eine entsprechende Wertsteigerung, habe ich natürlich viel mehr Gewinn, als wenn ich nur für 1 Million gekauft hätte. Und wenn die Wertsteigerung deutlich über dem Zinssatz liegt, habe ich halt dabei gewonnen. So, die Derivate sind eben noch mehr. Da kaufe ich dann nur noch die Option auf eine Steigerung. Und da brauche ich sozusagen, da kann ich mit 1 Million, was weiß ich, 10 Millionen oder 20 Millionen Dollar Aktien bewegen, weil ich eben sozusagen nur noch die Gebühr dafür bezahle, dass eine bestimmte Wertsteigerung eintritt.
Aha, also das heißt, ich bezahle, habe gar nicht das Geld, was ich da wette oder einsetze, habe ich gar nicht,
das
sondern nur die Option.
Ne?
Also ich wette darauf, dass ich das Geld mal haben werde und ich kann natürlich auch verlieren. Könnte man einfach sagen, dass Derivate Wetten sind?
Derivate sind
Glücksspielwetten.
Also sag mal, ganz viele dieser Finanzmarktgeschäfte sind Wetten. Auch Leerverkäufe ist im Grunde eine Wette. Das ist ja auch in die Öffentlichkeit gekommen durch dieses rapide Absacken bestimmter Aktien. Da ist ja sozusagen dieser Begriff Leerverkauf auch öffentlich erstmal eigentlich wirklich problematisiert worden. Also die gibt's aber schon viel, viel länger. Die haben auch immer bei Blasen eine große Rolle gespielt, wenn die nämlich dann, wenn der Abwärtstrend einsetzt. Also ein Leerverkauf heißt, ich verkaufe Wertpapiere oder auch Währungen, die ich gar nicht habe. Also ich leihe mir beispielsweise eine Aktie und verkaufe die. Und dann nach einer gewissen Zeit kaufe ich sie zurück und gebe sie auch zurück. Das heißt, dadurch, dass ich sie gar nicht haben muss, muss ich natürlich auch sie nicht kaufen, sondern erst sozusagen am Schluss, das heißt, ich zahle auch hier nur eine Gebühr dafür, dass ich über eine gewisse Zeit mit diesen Aktien herumspielen kann. Mhm. Und dadurch werden die Umsätze riesig. Dadurch können sozusagen Marktteilnehmer mit relativ kleinem Volumen an eigenem Kapital riesige Umsätze bewegen. Und das ist ja das Prinzip der Hedgefonds.
Das heißt, diese Derivatgeschäfte, wenn es jetzt Wetten sind oder auch andere Geschäfte, könnte man sagen, bei Wetten gibt es immer einen Verlierer und gibt es immer einen Gewinner. Nun habe ich ja gelernt in Ihrem Buch, das gibt so Absicherungskriterien, Default Swaps, das heißt Ausfallversicherung, jetzt mal vereinfacht gesagt. Das heißt, beide Marktteilnehmer, die miteinander wetten, und wir beide wetten miteinander und schließen eine Versicherung ab, dass wenn einer von uns beiden verliert, er dann abgesichert ist. Und das heißt, da haben wir beide gar kein Risiko. Das heißt, dass die Grundlage einer Wette eines Spiels ist ja durchbrochen, weil wir dieses Risiko weiterverkaufen. Kann man das so vereinfacht erklären?
Na gut, auch der Kredit-Default Swap ist wiederum eine Art Wette, nämlich zwischen den beiden Teilnehmern, die den eingehen. Weil der eine sagt sozusagen, also er zahlt ja eine Versicherungsgebühr an den Geber dieser Sicherheit. So, und wenn aber diese nicht fällig wird, dann hat natürlich der Geber einen Gewinn und der sie gezahlt hat, hat einen Verlust, weil der hat ihm was gezahlt, was er sonst nicht zahlen sollte.
Das heißt,
das ist eine Wette darauf, ob die Gebühr fällig wird oder nicht.
Das heißt, wir wetten beide miteinander und verkaufen aber das Risiko weiter und die anderen müssen sich dann mit dem Risiko am Ende...
Die verkaufen es ja teilweise auch weiter. Also auch zum Beispiel das ist ja das Perfide auf diesem Markt, auch diese Kreditdefaultswaps wurden ja wiederum gehandelt oder werden auch immer noch gehandelt. Das heißt, da wird dann eben darauf spekuliert, zum Beispiel gewinnt man schon, wenn man den kauft und weiterverkaufen kann, wenn man eben einfach spekuliert, dass sich allein das Ausfallrisiko erhöht. Also nicht, dass es wirklich ausfällt, zum Beispiel das gab es jetzt auch, war irgendwie spektakulär, dass bestimmte Staatsanleihen, dass die Versicherung bestimmter Staatsanleihen am Ende teurer wurde als die Versicherung einzelner Aktien, obwohl bei diesen Staaten, um die es da ging, nicht damit zu rechnen ist, dass die jetzt pleite gehen. Aber es war so, dass spekuliert wurde, dass ihre Kreditwürdigkeit herabgestuft wird. Damit sozusagen erhöht sich natürlich der Wert dieser Versicherung und wenn man sie weiterverkauft, hat man dann eben auch einen Gewinn gemacht. Also das ist alles sozusagen in völlig ein ganz auch verschachteltes Spiel. Und das Problem ist, dass durch dieses, also Ackermann hat das ja früher so gelobt, als Transformation von Risiko, durch diese sogenannte Transformation die Risiken natürlich nicht verschwinden. Also die Risiken sind im Markt. Also wenn Kredite am Ende faul sind oder Anleihen faul werden, dann hat irgendeiner einen Verlust. Aber durch dieses mehrfach absichern, verkaufen, weiterverhandeln, war am Ende überhaupt nicht klar, wer den Verlust hat. Und das sozusagen das dicke Ende ist jetzt, dass im Grunde der Staat diese Verluste übernimmt. Also zum Beispiel, dass die USA AIG verstaatlicht haben, hatte ja vor allem den Hintergrund, dass AIG einer der Hauptsicherungsgeber auf diesem Markt war. Das heißt, die haben einfach in irrwitziger Größenordnung ich glaube über 100 Milliarden solche Default-Swaps angeboten und sind sozusagen Sicherungsgeber.
Aha, die haben also sozusagen die Leute, die miteinander gewettet haben, abversichert sozusagen.
Genau. Und wenn die jetzt pleite gegangen wären, also das war auch bei Lehman schon, aber jetzt bei AIG hätte es eine ganz andere Größenordnung. Wenn die pleite gegangen wären, hätte sozusagen denen, die diese Versicherung gekauft haben von AIG, diese Versicherung nichts mehr genützt. Also die hätten zwar gedacht, sie wären versichert.
Und dann wäre alles noch viel schneller kollabiert?
Und dann wäre es sicherlich deutlich schneller kollabiert. Also man kann ja zum Beispiel die Größenordnung ermessen. Allein die Deutsche Bank hat vom US-Steuerzahler, also sprich vom amerikanischen Staat, 12 Milliarden Dollar überwiesen bekommen für solche Sicherungsgeschäfte. Und das waren sozusagen Forderungen, die die Deutsche Bank gegenüber AIG hatte. Das heißt, die Deutsche Bank hätte 12 Milliarden Dollar alleine aus diesen Geschäften abschreiben müssen, wenn AIG nicht geschützt worden wäre. Man muss sich natürlich umgekehrt auch fragen, dreist es eigentlich ist, dass sich dann Ackermann immer noch hinstellt und so tut, als hätte er sozusagen kein Staatsgeld. Also der profitiert in Größenordnung von Staatsgeld, zum Beispiel eben auch von diesen 12 Milliarden. Aber jetzt mal als Beispiel zeigt das, in welcher Dimension allein dieses eine Institut gegenüber AIG sozusagen in der Forderungsseite war und was natürlich die Konsequenz gewesen wäre, also 12 Milliarden mal eben abschreiben, das steckt auch die Deutsche Bank nicht so einfach weg.
Das System ist kompliziert. Ist es nun jetzt ist es nun kollabiert oder ist es sozusagen aus der Sicht derer, die es haben wollen, reparabel? Was glauben Sie?
Ja, also das Grundproblem ist erstmal neben diesen ganzen Verschachtelungen und was da alles auf dem Markt ist, es sind einfach irrwitzig viele Kredite produziert wurden in den letzten, vor allem 10 Jahren, aber im Grunde geht das ja zurück auf die letzten 30 Jahre. Und von diesen Krediten sind sehr viele faul. Das heißt, da sind Kreditnehmer mit hohen Summen beliehen worden, die das nicht zurückzahlen können. Also klassisches Beispiel sind eben diese sogenannten Subprime-Kreditnehmer, also wirklich relativ einkommensarme Familien in den USA, denen hohe Kredite aufgeschwatzt wurden, oft zu variablen Zinsen. Und jetzt sind die Zinsen zwischendurch mal gestiegen. Dann waren sie völlig am Ende und konnten das nicht mehr zahlen. Das heißt, das ist ein Teil. Ein anderer Teil sind auch Kredite, die zum Beispiel vergeben wurden für diese Private Equity. Die haben Unternehmen übernommen, haben die mit sehr, sehr hohen Schulden belastet, um sich dann sozusagen gesund zu stoßen daran.
Das sind die Firmenpiraten sozusagen, genau. Die Firmen aufkaufen, genau. Nur um sie gesund zu schrumpfen und die schlechten Teile ab.
Genau, um krank zu schrumpfen, weil in der Regel ist das sozusagen nicht gesund, was da übrig bleibt, sondern hochverschuldet. Das heißt, insgesamt ist am Markt einfach eine Summe und da gehen die Schätzungen auseinander. Die einen sagen irgendwie global 4 Billionen, es gibt aber auch viel höhere Schätzungen, aber zumindest sozusagen Größenordnung weit über das jährliche Sozialprodukt der Bundesrepublik, um mal einen Vergleich zu nehmen, hinaus, die faul sind. Also Kredite, die nicht zurückzahlbar sind, die Verluste sind. So, die sind rausgegeben worden, die liegen jetzt in Form diverser Papiere in den verschiedenen Bankbilanzen. Und das ist das Grundproblem. Das heißt, wenn man natürlich diese Verluste muss irgendeiner tragen. Die Strategie der herrschenden Politik ist im Grunde, diese Verluste mehr oder weniger dem Steuerzahler überzubürden, der es am Ende zahlen muss und dadurch die Banken quasi wieder zu animieren. Also wenn sie das alles irgendwann los sind, irgendwann an eine Bad Bank ausgelagert oder wie auch immer, also die Art, wie das passiert, ist ein bisschen unterschiedlich international. In Deutschland wird es jetzt die Bad Bank geben, obwohl Herr Steinbrück also noch vor einem Monat hochurteilig versprochen hat, es gäbe sie nicht. Aber zumindest die Grundstrategie ist überall gleich. Der Staat übernimmt diese Verluste, finanziert das vorläufig zumindest erstmal auch mit Kredit und irgendwann dann natürlich mit dem Geld der Steuerzahler. Dadurch können die Banken sie abschreiben, ohne Verluste zu haben. Und dadurch haben sie sozusagen, können sie wieder Kredit vergeben. Das ist natürlich ein Mechanismus, der wirklich unverschämt ist, weil es heißt dann am Ende, die das alles verursacht haben, denen wird jetzt sozusagen der ganze Müll abgenommen und die können wieder von vorne anfangen und sollen im Grunde, ja, eigentlich werden sie geradezu ermutigt, das Gleiche wieder zu machen, was sie gemacht haben, weil es gibt ja irgendwie so ein Grundgesetz, was man schon als Kind lernt. Also wenn man irgendwas Falsches macht, dann muss man in irgendeiner Form eine Strafe spüren. Wenn man was Falsches macht und wird am Ende sozusagen auf Händen getragen, dann wird man das Falsche immer wieder machen. Das ist ja geradezu so ein, animiert ja wirklich dazu. Und das ist eben die völlig falsche Strategie. Das heißt, man müsste meines Erachtens umgekehrt sagen, okay, da sind riesige Verluste passiert und riesige Verluste entstanden, aber es gab auch Profiteure. Also in diesem ganzen Geschäft haben ja nicht nur die Banken, sondern eben auch Privatanleger in riesiger Größenordnung profitiert. Das sieht man an der Vermögensstatistik. Das heißt, die reale Lösung wäre, dem sozusagen diesen abzuschreibenden Schulden oder abzuschreibenden Forderungen natürlich abzuschreibende Guthaben auf der Gegenseite gegenzubuchen. Und das hieße zum Beispiel das, was wir als Linke ja auch fordern, eine Millionärssteuer in entsprechender Größenordnung. Dann könnte man sagen, der Staat übernimmt die Verluste, aber er finanziert das gegen durch eine hohe Millionärssteuer. In welcher konkreten Form man das gegenfinanziert, ist relativ egal. Aber die Frage ist eben, wer trägt es? Trägt es die große Mehrheit der Leute oder tragen es die, die profitiert haben von diesem ganzen Prozess? Irgendeiner muss es tragen, weil wenn Verluste im Markt sind, muss irgendeiner am Ende dafür haften.
Die Reflexe, wenn nach den Schuldigen gesucht wird, die liegen ja sehr häufig in der öffentlichen Debatte bei den bösen Bankmanagern, bei den Tradern, bei den Wirtschaftsverantwortlichen. Ich habe immer so gedacht, naja, wie kann man denn jetzt erwarten von einem Löwen oder von jemand, der sozusagen ein Raubtier ist, dass er das brave Kätzchen ist, wenn er sozusagen ungefesselt ist. Ist das nicht zu kurz gegriffen, sozusagen diese Managerschelte, die Bankerschelte, ist nicht eigentlich die Politik sozusagen diejenigen, die es zugelassen haben?
Also ich denke, es gibt da viele Beteiligte. Auf der einen Seite hat die Politik durch die ganze Deregulierung den roten Teppich ausgerollt. Also man kann natürlich jetzt nicht sagen, also Ackermann hat irgendwie riesige Verbrechen begangen. Die Politik hat das alles ermöglicht.
Der hat seinen Job gemacht, könnte man sagen.
Ja, also auch das kann man so einfach, denke ich, wiederum nicht sagen. Natürlich hat er seinen Job gemacht, aber hat ihn natürlich auf eine volkswirtschaftlich höchst destruktive Weise gemacht oder auch auf eine Weise, wo ich finde, die ist grundgesetzwidrig, weil da steht irgendwas von Eigentum verpflichtet und das Eigentum der Deutschen Bank. Also hat er sicherlich nicht so verwaltet, dass es irgendwie dem Allgemeinwohl gedient hat. Also das kann man nun nicht gerade sagen. Also insoweit würde ich jetzt die Manager nicht freisprechen. Also jeder ist ja auch, also das kann man ja machen oder man kann es lassen. Man kann ja auch aufhören, einfach so einen Job auszuüben, wenn man das Gefühl hat, man tut da lauter unerfreuliche Dinge. Und vor allen Dingen, was bei der Deutschen Bank ja besonders irgendwie erschütternd ist, ist ja, mit welcher völligen Unbeeindrucktheit sie immer noch ihre 25% Eigenkapitalrendite anstreben, obwohl sie ja nun erlebt haben oder völlig offensichtlich ist, wohin das führt. Also insoweit würde ich die jetzt nicht freisprechen. Aber es ist auch viel zu kurz gegriffen, jetzt sozusagen die Manager an den Pranger zu stellen, so zu tun, dass die allein verantwortlich sind. Also die Politik hat das alles ermöglicht. Man hätte bestimmte Geschäfte verbieten können. Man verbietet sie immer noch nicht. Das ist ja das Unglaubliche. Also man kann Banken, das hat zum Beispiel die USA als Lehrer nach den 30er Jahren gemacht, den Eigenhandel, also Geschäftsbanken, den Eigenhandel mit Wertpapieren verbieten. Also dass man einfach sagt, eine Geschäftsbank, die hat Sparkonten zu verwalten, die hat Kredite zu vergeben, die hat nicht in Wertpapieren rumzuspekulieren. Das ist verboten.
Das heißt, wenn ich jetzt ein normaler Sparer bin, jetzt bei der Sparkasse und weiß, wo Menschen dranhängen, kleinere mittelständische Unternehmen und so weiter, dass die gar nicht mit dem großen Geld rumspekulieren dürfen, dass man das trennt.
Ja, dass sie überhaupt nicht sozusagen Wertpapierspekulation betreiben dürfen. Und das kann man gesetzlich regeln. Wie gesagt, die USA hat es einst so geregelt. Das war also ein Gesetz der 30er Jahre. Das ist dann wieder aufgehoben worden. Aber ist aufzuheben auch eine politische Entscheidung. Und genauso ist es natürlich auch eine politische Entscheidung in Deutschland gewesen, den Banken, gerade auch den großen Universalbanken, vor allen Dingen auch der Deutschen Bank, eben das alles sozusagen zu legalisieren, zu ermöglichen. Dann gibt es aber natürlich noch mehr Verantwortliche bzw. Profiteure. Das sind die, die wirklich die Aktienpakete an den großen Banken haben. Und das sind natürlich natürlich die, die dann auch die Dividenden, also sprich den, die Erträge dieser Geschäfte eingestrichen haben. Und die haben ja dieses Vermögen immer noch. Das ist ja nicht weg. Also es sind zwar die Bankaktien jetzt etwas im Wert gefallen, also da erfreut man sich zurzeit vielleicht nicht so dran, aber die Dividenden, die eingesackt wurden und die dann eben, die sind Privatvermögen geworden. Und selbst beispielsweise ein Anleger bei Lehman Brothers, beispielsweise wenn der noch rechtzeitig seine Aktien verkauft hat, der ist mit den ganzen Geschäften steinreich geworden. Und das sind diejenigen, wo man sagen muss, okay, da liegt das Geld, was auf der anderen Seite fehlt. Also muss man es da holen und gegenbuchen.
Sie haben geschrieben, dass diese 600 Billionen, die schätzungsweise in Derivatgeschäften unterwegs sind, nur 30% an den Börsen gehandelt werden. Das heißt, der Rest läuft hinter verschlossenen Türen und ist gar nicht kontrollierbar. Sozusagen, das ist ja überhaupt nicht transparent. Ist das nicht auch ein Teil des Problems? Dieser außerbörsliche Handel?
Ja, das sind diese sogenannten Over-the-Counter-Geschäfte. Und die sind ja tatsächlich rasant gewachsen in den letzten Jahren. Und auch das ist, natürlich kann man das verbieten. Also man kann einfach sozusagen gesetzlich regulieren, so wie in anderen Bereichen auch. Also wo es ja auch sozusagen bestimmte Geschäfte müssen auf bestimmten Plattformen stattfinden, müssen einer bestimmten Kontrolle unterliegen. Genauso könnte man auch sagen, Wertpapiere. Es gibt eine Art staatlichen TÜV. Es darf nur gehandelt werden, was dort sozusagen diesen TÜV passiert. Und es gibt natürlich auch Absicherungsgeschäfte, die sinnvoll sind. Also es ist jetzt nicht alles nur Spekulation. Also es gibt ja auch Händler, die sichern sich eben gegen Währungsschwankungen ab. Das ist sicherlich ein Geschäft, was man jetzt nicht verbieten sollte. Aber viele dieser Derivate sind wirklich nur entstanden, um zu spekulieren. Die haben überhaupt keinen realwirtschaftlichen Hintergrund. Die hätte man verbieten können. Und genauso hätte man eben auch festlegen können, oder hätte, es ist immer noch die Notwendigkeit festzulegen, dass eben Geschäfte nur auf regulären Börsen abgewickelt werden dürfen. Dann hat man natürlich einen ganz anderen Überblick. Die Zahlen schwanken ja auch so irrsinnig, weil einfach keiner das wirklich zählt. Also zum Beispiel die Werte von Derivaten insgesamt, das sind alles nur irgendwelche kryptischen Schätzungen, weil niemand die genauen Zahlen hat. Oder beispielsweise war ja auch, als Lehman Brothers zusammenbrach, ich glaube selbst die amerikanische Regierung und auch die anderen Banken, niemand wusste so genau, wer hält eigentlich die Forderung gegen Lehman, wer ist jetzt direkt betroffen. Das war eigentlich also so ein Versuchsballon. Also was passiert jetzt eigentlich? Und das ist natürlich hochgefährlich, wenn in einem Markt, also wo irrewitzige Summen umgesetzt sind, der hoch verflochten ist, hochkomplex ist, noch nicht mal die Information vorhanden ist, wer eigentlich was hält. Daraus resultiert zum Beispiel auch so ein allgemeines Misstrauen. Also das ist ja auch was wir in der Krise erlebt haben. Die Banken haben sich eben nichts mehr geliehen, leihen sich zum Teil auch immer noch nicht und niemand weiß auch so genau, was in diesen Paketen drin ist, in diesen verbrieften Kreditpaketen, deswegen will sie auch keiner mehr haben. Also das schlägt ja jetzt sozusagen ins Gegenteil um. Also währenddessen vorher im Aufschwung sozusagen dieses etwas dämmerige Licht dazu beitrug, dass eben diese fragwürdigen Papiere massiv nachgefragt wurden, weil man eben nicht so genau wusste, was drin ist. Aber alle wussten, aha, das fragen andere auch nach, also kann ich hier mitspielen, ist jetzt gerade umgekehrt. Also jetzt ist ja sozusagen auch dieser Over-the-Counter-Handel prosperiert ja zurzeit nicht sonderlich, weil der natürlich auch für die Teilnehmer bedeutet, sie wissen eigentlich nicht so genau, was sie da handeln.
Das ist doch schon wieder unglaublich, dass man sozusagen nicht mal einen Strich ziehen kann und sagen, was sind eigentlich die Verluste, wo sind die Schulden, wo ist das Gift? Da wird immer von toxischen Papieren gesprochen, da kriege ich immer Angst. Und das klingt ja schon so furchteinflößend. Aber wo die genau sind, das lässt sich, also kann kein Volkswirtschaftler wirklich sagen. Das kann niemand am Ende ausrechnen, weil das so komplex ist.
Also es gibt Schätzungen. Die Schätzungen sind sicherlich so Pi mal Daumen nicht völlig falsch. Und die Schätzungen bedeuten aber zum Beispiel für die Bundesrepublik, also die bescheidenste Schätzung ist, dass in deutschen Banktresoren mindestens 200 Milliarden faule Papiere lagern. Und dann kann man natürlich gegenrechnen, das hat ja die Bundesbank gemacht, dass deutsche Banken insgesamt ein Eigenkapital von 300 Milliarden haben. Das heißt, die sind insgesamt insolvent.
Also kann man sagen, das Bankensystem ist eigentlich
bankrott.
Also nach klassischen volkswirtschaftlichen Kriterien, dass ich nur das Geld ausgeben kann oder verleihen kann, was ich auch habe oder wenn ich zumindest einen bestimmten Eigenanteil habe, das ist praktisch nicht mehr der Fall.
Nee, sie haben ihr Eigenkapital in Größenordnung verspielt. Deswegen ist ja der massive Druck der Bankenlobby, dass jetzt die Bad Bank kommt, weil das ihre einzige Chance ist, diesen Müll auszulagern und dadurch eben tatsächlich auch wieder solvent zu werden. Aber das ist natürlich der falsche Weg. Und dass sozusagen die politisch Verantwortlichen jetzt versuchen, sozusagen mit solchen Detailmaßnahmen das ganze System quasi einfach nur zu reanimieren, statt es wirklich zu verändern, das ist schon ein Grad an Realitätsverdrängung und auch an Ignoranz und natürlich auch an Lobby. Lobbyhörigkeit, der einem wirklich erschrecken kann. Weil das ist ja, muss man ja auch dazu sagen, diese ganzen Finanzmarktstabilisierungsgesetze und wie sie alle heißen, die sind ja nicht im Kopf von Herrn Steinbrück entstanden, sondern die sind geschrieben worden unter direkter Mitarbeit derer, die das Desaster angerichtet haben. Das heißt, da war Ackermann involviert, da war Blessing von der Commerzbank involviert. Also genau die Banken, die ein Interesse daran haben, dass sie aus diesem ganzen Schlamassel, das sie angerichtet haben, gut rauskommen, haben die Gesetze gemacht, die sozusagen den Finanzmarkt stabilisieren sollen. Und wenn man das einfach im Hinterkopf hat, dann weiß man auch, wie diese Gesetze aussehen. Die sind natürlich nicht darauf aus, ein neues Modell von Banken zu entwickeln, was vielleicht volkswirtschaftlich sinnvoller wäre, sondern sie sind darauf aus, genau diese Banken, die das alles mit verursacht haben, zu retten, zu stützen und wieder in bestimmte Geschäfte oder ihnen bestimmte Geschäfte wieder zu ermöglichen.
Das ist wie, als wenn ein Bankräuber, der eingeknastet wird, der dann an den Sicherheitsmaßnahmen für das Gefängnis mitbastelt.
Ja, da ganz so gut in raus. Etwa kann man das also beschreiben.
Ja, also das heißt, es wird nicht wirklich über Konsequenzen nachgedacht, denn das würde ja heißen, dass sich das jetzige Wirtschaftsmodell grundlegend ändern müsste?
Das wäre die eigentliche Konsequenz. Also ich müsste die Finanzmärkte in ihrem Funktionieren ändern, also zum Beispiel bin ich der Meinung, dass die Krise deutlich zeigt, Finanzhaie, die sozusagen nur Profitmaximierung betreiben, die nur auf Rendite setzen, sind volkswirtschaftlich in höchstem Maße destruktiv und meines Erachtens muss das Bankenwesen in öffentliche Hand überführt werden, alleine um sinnvolle Kriterien des Wirtschaftens dort auch wieder Einzug halten zu lassen. Also, dass sie wieder Kredite vergeben, das ist ja ihre eigentliche Aufgabe, dass sie Sparguthaben entsprechend entgegennehmen. Und das haben sie einfach jahrelang überhaupt nicht mehr gemacht. Also die Deutsche Bank hat ja zum Beispiel sogar jahrelang die Strategie gehabt, regelrecht ihr Privatkundengeschäft kaputt zu schrumpfen, weil sie eben der Meinung war, mit Investmentbanking ist mehr Geld zu verdienen. Und Investmentbanking ist etwas, was meines Erachtens insgesamt verboten gehört, weil das volkswirtschaftlich nur destruktiv ist. Also Investmentbanking ist ja eben diese Spekulation auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Beraten und das Mitmischen bei Fusionen, bei Übernahmen, was auch immer nur Arbeitsplätze kostet. Das heißt, das ist etwas, was volkswirtschaftlich gegen die Interessen der Mehrheit sich ganz klar richtet. Und solche Bereiche, finde ich, muss man öffentlich einfach untersagen. Und das ist gesetzlich möglich, aber das wird nicht gemacht.
Da sind Sie in guter Gesellschaft mit einem Milliardär. Sie haben geschrieben, ein Milliardär und Finanzinvestor Warren Buffett hat gesagt, das sind finanzielle Massenvernichtungswaffen. Die vernichten natürlich nicht nur Geld, sondern auch ganze Existenzen. Und dann haben Sie geschrieben, man muss sich die Frage stellen, zu welchem Zweck ist die Wirtschaft überhaupt da? Und dachte ich immer, für die Menschen, oder?
Naja, die heutige Wirtschaft ist natürlich nicht für die Menschen da, sondern für ganz bestimmte Menschen, nämlich die, die die großen Aktienpakete halten und die dort sozusagen ihre Dividenden rausholen wollen und ihre Verzinsung rausholen wollen. Und das ist eben die Frage, wollen wir so ein Finanzsystem weiter haben, was in solche Desaster führt und wo heute ja auch, ich meine, das ist ja schon auch erschreckend, seriöse Ökonomen sagen heute, diese Krise, die wird vielleicht sich ein bisschen abflachen, aber es wird sozusagen auf die nächsten 10 Jahre nicht aufwärts gehen. Das ist inzwischen die Prognose wirklich von Bürgerlichen, das sind keine Linken, bürgerliche, seriöse Ökonomen, die das sagen. 10 Jahre geht es nicht mehr aufwärts, sondern irgendwie auf so einem niedrigen Niveau wurschtelt sich das weiter. Aber das ist natürlich die Bankrotterklärung dieses Wirtschaftssystems. Und das heißt natürlich, entweder wir finden uns damit ab, dass wir jetzt irgendwie 10 Jahre lang einen sinkenden Lebensstandard haben, was technologisch, dafür gibt es keine Gründe. Das ist nur die Art der Gestaltung der Wirtschaft. Oder aber es setzen sich doch politische Kräfte und eben auch Widerstandskräfte durch, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen das anders gestalten und man kann es anders gestalten. Also im Finanzwesen ist völlig klar, wenn ich Banken verstaatliche und gleichzeitig strikte Regulierungen einführe, dann kann ich natürlich Banken dazu bringen, dass sie ihre ureigene Aufgabe wieder erfüllen, was sie derzeit trotz all des Steuergelds, was sie bekommen, ja nicht tun. Sie vergeben ja immer noch keine Kredite.
Sie haben geschrieben, nach der Blase ist vor der Blase und von der Demenz der Märkte. Das heißt, das ist sozusagen, die sind dann schmerzfrei und die Erinnerung, dass alles zusammenbrechen könnte und die Angst zu investieren in Finanzprodukte, die wird immer geringer, weil sozusagen der Drang, Geld zu verdienen, immer größer ist. Haben wir auch eine politische Demenz, dass wir sozusagen Dinge einfach vergessen, die passiert sind und verlieren da die Angst und glauben immer irgendwie an den Gott der Weiterentwicklung und des Marktes?
Naja, ich würde mal sagen, eher einen politischen Opportunismus, nicht unbedingt eine politische Demenz. Also ich glaube schon, dass die Steinbrücks und Co. ziemlich genau wissen, was sie da tun. Oder zumindest so im Groben wissen. Also vielleicht wissen sie das nicht im Detail, was zwar auch nicht gerade für ihn sprechen würde. Aber natürlich sind diese Akteure jetzt auch nicht so blindgläubig, dass sie ernsthaft davon ausgehen können, wenn sie das sozusagen hier ein bisschen stabilisieren und da ein bisschen was machen, dass das wieder sozusagen zum prosperierenden Aufschwung führt. Sondern sie versuchen eben genau im Interesse derer, für die sie bisher schon Politik gemacht haben, nämlich die oberen 10.000, dieses Dilemma zu lösen. Und im Interesse der oberen 10.000 kann man es vielleicht so lösen. Also das ist, wenn man so, selbst wenn die Wirtschaft dann irgendwie so vor sich hinschrumpft oder stagniert, solange die ihre Vermögen haben, haben die mit Sicherheit keine großen Probleme. Und es wird ja auch, selbst jetzt in der Krise, ich meine, es werden ja nach wie vor Dividenden ausgeschüttet. Es ist ja nicht so, dass wir haben auf der einen Seite schon massenhaft Menschen, die in Kurzarbeit gedrängt werden. Wir haben schon ziemlich viele Entlassungen von Leiharbeitern, aber auch schon, das geht ja inzwischen bis rein in Stammbelegschaften, aber wir haben nach wie vor von fast allen Unternehmen hohe Dividendenausschüttungen. Das heißt, eine Wirtschaft, die schrumpft, die zusammenbricht, ist für die oberen 10.000 nicht a priori schlecht, sondern da können die sich immer noch ihren Anteil abschneiden. Und wenn man natürlich für die Politik macht, dann hat das alles eine gewisse Logik. Also ich denke, das ist sozusagen wirklich mehr interessenpolitisch erklärbar als jetzt aus reiner Blödheit oder aus Nicht-Überschauen der Zusammenhänge, weil selbst wenn Herr Steinbrück das vielleicht nicht selber überschaut, könnte er sich Berater suchen, die ihm das erklären. Also wenn er wollte, wäre da sicherlich auch ein anderer Weg möglich.
Sie sagen also, dass ein SPD-Politiker Politik für die oberen 10.000 macht, aber das ist doch eine sozialdemokratische Partei, das ist doch für die Arbeiter und für das Volk da eigentlich.
Naja gut, das hat sie ja nun schon seit Schröder also mit voller Konsequenz gemacht. Also die ganze Agenda 2010 ist quasi durchdekliniert die Forderung der Arbeitgeberverbände. Also all das, was die auf ihrer Wunschliste hatten seit den 90er Jahren und was Kohl sich nicht mal getraut hätte umzusetzen, das hat Schröder sozusagen 1:1 umgesetzt. Also ob das Hartz IV ist, ob das die Zerstörung der gesetzlichen Rente, die Förderung der Privatisierung bei Rente, bei Gesundheit, in anderen Bereichen ist, das sind alles pure Arbeitgeberforderungen. Und das hat ja auch den Effekt gehabt, dass wir zum Beispiel selbst in diesem letzten Aufschwung in der Bundesrepublik sinken Löhne hatten. Das ist ja eigentlich nicht so das Übliche gewesen. Also insoweit ist das jetzt ein Armutszeugnis dafür, wo die SPD heute steht. Aber sie steht da eben nicht erst jetzt seit Steinbrück da, sondern das war eben schon die Politik mit Schröder, die Politik damals von Rot-Grün. Und das wurde jetzt in der Großen Koalition linear weitergeführt.
Wie selbstmordgefährdet sind die Akteure in der Wirtschaft? Also man müsste ja davon ausgehen, dass irgendwie gewisser Selbstschutz noch da ist, der agierenden Person, oder sag mal, rennen die blind der Rendite hinterher? Ich kann mir das sagen, psychologisch nicht erklären. Ich müsste so einen gewissen Selbstschutz haben und einen Selbstschutz vor dieser Krise. Und das scheint ja nicht passiert zu sein. Das ist ja so wie ein Selbstmordkommando, die immer weiter gemacht haben und allen, und es war ja vielen schon seit einigen Jahren klar, dass da was schief läuft. Das habe ich zumindest in Ihrem Buch gelernt, dass das nicht erst ein Jahr alt ist, die Krise, sondern dass die Experten, die reingerauscht sind, das eigentlich vorher schon wussten, aber gar nicht anders konnten, wie im Trott mitgelaufen sind. Wie erklärt sich das rein psychologisch? Ich komme da nicht hinterher.
Ja, das ist eben dieses Spezifikum auch zum Beispiel von Finanzmärkten, dass selbst wenn ich weiß, dass ich Papiere kaufe, die hoffnungslos überteuert sind, solange ich daran glaube, dass die Blase noch eine Weile weiter existiert und die Papiere immer noch weiter steigen, hat das einen Sinn, diese Papiere zu kaufen, um sie eben wieder weiter zu verkaufen.
Obwohl ich weiß, dass sie eigentlich wertlos sind.
Obwohl ich das weiß. Wenn ich davon ausgehe, und das ist eben die Grundannahme, die allerdings dann im Markt sozusagen getragen werden muss, wenn ich davon ausgehe, die Blase geht noch eine Weile. Und das Problem ist ja zum Beispiel, Hedgefonds, Investmentfonds sind natürlich von Managern verwaltet, die daran gemessen werden, in jedem Quartal eine entsprechende Rendite zu machen. Und das vergleicht sich im Markt so. Und ein Manager, da gibt es ja sogar Beispiele von Hedgefonds, Managern, die gesagt haben, zum Beispiel damals, als es diese New Economy Blase gegeben hat, das war ja auch schon mal so ein Beispiel, völlig überteuerte Papiere, ganz irrwitzig, da waren irgendwie Unternehmen, hinter denen gar nichts stand, die plötzlich an der Börse Milliardenwert hatten. Und da gab es einige Hedgefondsmanager, die gesagt, auch wiederum aus Renditeinteresse, also nicht jetzt irgendwie aus Altruismus, die gesagt haben, also wir machen dabei nicht mit, weil das muss zusammenbrechen und wir kaufen irgendwie Basiswerte von meinetwegen Automobilfirmen oder so, die wirklich eine Substanz haben. Und diese Hedgefonds sind pleite gegangen, weil die Anleger haben ihr Geld abgezogen, weil natürlich die Renditen, die diese Manager erwirtschaftet haben, viel niedriger waren als das, was die erwirtschaftet haben, die sozusagen auf dem neuen Markt spekuliert haben, solange sich diese Blase aufbaute. Und das Problem ist, diese ganzen Akteure werden extrem kurzfristig, an ganz extrem kurzfristigen Zielen gemessen. Und wer da nicht mitmacht, der fliegt halt raus.
Also ich weiß jederzeit, dass ich auf einem ganz dünnen Eis laufe, jederzeit einbrechen kann, aber solange ich noch laufe und es hält, geht's noch. Aber ich bin mir bewusst, ich kann jederzeit einbrechen und es kann jederzeit
zusammenbrechen. Ja, das haben ja auch, also das ist ja auch zum Beispiel so eine ganz seltsame Facette. Es ist ja inzwischen veröffentlicht worden aus den USA. Die haben so E-Mails von Ratingagenturen, also von Analysten in Ratingagenturen über die Papiere, die sie quasi bewertet haben. Und die Ratingagenturen haben ja auch eine ganz ganz üble Rolle gespielt. Die haben ja diese Schrottpapiere wirklich mit AAA-Noten versehen, das heißt mit der Bestnote, also höchste Bonität haben sie ihnen verliehen. So, und da hat ja auch im Nachhinein, fragt sich ja jeder, ja, sag mal, waren die denn wirklich so irre?
Ist das ein Finanz-TÜV, kann man jetzt mal einfach sagen, also die dann den Anlegern, das ist seriös, kann ich kaufen. Das
genau,
ist,
also Ratingagenturen bewerten im Grunde alles, Staatsanleihen, Aktien, vor allen Dingen aber eben auch Kredit, also nicht Aktien, also Unternehmen, Kreditpapiere, alles kriegt dann sozusagen Rating. Das ist eine gewisse Spannbreite. Wenn das Rating schlecht ist, ist sozusagen klar, das Papier ist ausfallgefährdet. Und die Höchstnote ist sozusagen 3x A. Das ist dann wirklich ein Papier, das ist so sicher wie Anleihen der Bundesrepublik. Da geht man davon aus, da kann nichts passieren. Und diese Ratingagenturen haben diese ganzen Papiere, die wir heute als toxisch bezeichnen, also diese Gift-Schrottpapiere, wertlose Papiere, mit höchsten Noten versehen. Und das ist allerdings nicht, weil sie sozusagen so bescheuert waren, dass sie das nicht geglaubt, also dass sie das wirklich geglaubt haben, sondern weil diese Ratingagenturen selber involviert waren. Weil je mehr dieser Papiere verkauft werden konnten, desto mehr haben die Ratingagenturen selber verdient. Das heißt, die sind Marktteilnehmer, die sind ja auch nicht öffentliche Institute, sondern das sind privatwirtschaftliche Unternehmen selber. Und wie gesagt, dieses höhere Rating war für sie natürlich selber wiederum ein Profiterfordernis, weil wenn sie die Papiere schlecht benotet hätten, hätte man die nicht so verkaufen können. Das heißt, die waren richtig involviert. Und das Zynische dabei ist, also das habe ich auch in dem Buch zitiert, dass es inzwischen sozusagen aus diesen Ratingagenturen, die wurden ja jetzt auch natürlich gecheckt und da hat man alte E-Mails gefunden, die diese Analysten ausgetauscht haben. Und daraus geht klar hervor, die wussten, dass sie völlig falsche Ratings vergeben. Also die haben sich zum Beispiel, der eine hat so geschrieben, der hoffentlich sind wir alle in Rente, wenn dieses Kartenhaus zusammenbricht. Das heißt, denen war völlig klar, sie schreiben dort Papiere hoch, die eigentlich keinen Wert haben. Aber umgekehrt wussten sie auch, also ihr Job hängt daran, dass sie das tun. Also wenn sie es nicht tun würden, dann wäre halt der nächste Analyst eingestellt worden. Und das sind eben so Mechanismen in diesem System, die eben das Ganze auch weiter verstärkt haben. Aber auch hier zieht man keine Konsequenzen. Also eine Konsequenz wäre ja zum Beispiel zu sagen, Rating oder Bewertung von Papieren darf nicht mehr durch privatwirtschaftliche, profitorientierte Institute erfolgen, sondern das muss eine öffentliche Aufgabe sein. Und das haben wir zum Beispiel gerade im Europäischen Parlament auch verhandelt. Das war eine Forderung, die wir auch gestellt haben. Öffentliche Ratingagenturen ist von allen anderen Fraktionen abgelehnt worden. Das heißt, sie lassen das alles so weiterlaufen. Und diese Ratingagenturen haben ja auch nicht zum ersten Mal sich total blamiert. Die haben ja auch schon bei der New Economy damals Papiere, also Enron zum Beispiel, kurz bevor das pleite war, das Unternehmen, das war ja dieser riesige, ausgeuferte spekulationsehemalige Gashändler, wo dann alles drin war. Und der hatte auch Bestnoten und dann ist er kollabiert. Also das ist nicht nur einmal passiert, sondern immer wieder. Aber das Problem ist eben, dass das Ganze auch politisch gewollt war. Also die Politik hat ja diese hohe Verschuldungswelle durchaus befördert. Und wenn diese Papiere nicht hätten verkauft werden können, hätten wiederum die Haushalte nicht so viel Schulden aufnehmen können. Weil das ist ja ein Mechanismus gewesen. Die Banken haben denen sozusagen Geld geliehen. Sie konnten ihnen aber nur deswegen so viel Geld leihen, weil sie die Papiere weiterverkaufen konnten. Und deswegen war das im Grunde politisch gewollt. Weil darauf sozusagen das ganze System beruhte, weil sonst hätte man vielleicht doch mal höhere Löhne zahlen müssen, weil wenn die Verschuldung aufgehört hätte, so wie sie jetzt eben erstmal stockt, bricht der Konsum zusammen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, das heutige Finanzsystem ist im Wortsinn gemeingefährlich. Gefährlich nicht nur für den globalen Geldadel, dessen Macht und Einfluss es vielmehr stärkt und schützt, sondern gefährlich für die Allgemeinheit, für die Lebensverhältnisse der großen Mehrheit der Menschen. Wie wäre nun die Alternative? Kann der Staat alles klären? Muss er alles klären? Ist er wirklich ein guter Unternehmer? Oder wie kann das in Zukunft weitergehen, so dass sozusagen es nicht einen Zusammenbruch für alle Menschen bedeutet? Ich meine, wir in den reichen Ländern werden wahrscheinlich relativ verschont bleiben, aber in den ärmeren Ländern, da können ja ganze Volkswirtschaften zusammenbrechen, oder?
Ja, also ich denke, die Lösung ist jetzt nicht, dass der Staat alles macht. Also das ganz sicherlich nicht. Also wenn der Staat jetzt sozusagen die Gesamtwirtschaft übernimmt, kann das natürlich auch ziemlich unerfreuliche Ergebnisse haben. Sondern ich denke, der Staat muss dort oder die öffentliche Hand muss dort Verantwortung übernehmen, wo es einfach der Markt und der Profitmechanismus auf keinen Fall richten kann. Und das ist im Finanzsektor offensichtlich der Fall. Also der Finanzsektor ist eben ein Sektor, der ist sozusagen die Lebensader der Wirtschaft. Und jetzt sieht man ja, dass eben Banken, die rein sozusagen auf dem Profitprinzip aufbauen, aufbauen und zumal, wenn ihnen das alles legalisiert ist, diese ganzen Geschäfte, dass die eben nicht die Geschäfte machen, die eigentlich wirtschaftlich sinnvoll wären. Also wirtschaftlich sinnvoll ist natürlich eher, meinetwegen, ein kleines Unternehmen, das eine gute Idee hat, Kredit zu geben, als irgendeinen Hedgefonds mit Massen von Geld zu sponsern oder eben zum Beispiel diese ganzen Spekulationsgeschäfte zu machen. Aber genau das tun sie nicht, weil das Renditekriterium natürlich sie davon abhält, weil Kredite an Mittelständler niemals 25% Eigenkapitalrendite abwerfen. Aber Spekulationsgeschäfte über eine gewisse Zeit sehr hohe Renditen abwerfen können, weil sie so eine Art Schneeballsystem sind und sich dadurch sozusagen selber finanzieren. Und das zeigt, denke ich, in dem Bereich ist Renditeorientierung völlig wirtschaftsfeindlich, also im Sinne der Realwirtschaft zumindest wirtschaftsfeindlich. Und da muss, denke ich, müsste öffentliches Eigentum her und natürlich eine entsprechende Regulation. Auch in anderen Bereichen der Wirtschaft, denke ich, ist öffentliches Eigentum durchaus hilfreich, aber nicht, um dort sozusagen den Markt auszuhebeln, sondern um eine Erpressungsmacht zu überwinden, die die privaten Kapitaleigner zurzeit haben. Also ob das jetzt Finanzinvestoren sind oder ob das auch private Eigner sind, so wie bei BMW, da ist ja sozusagen nicht der Hedgefonds, sondern wirklich die Familie Quandt, die treibende Kraft. Aber überall hatten wir in deutschen Aktiengesellschaften, und das ist ein internationales Phänomen, seit Jahren den Trend, die kurzfristige Rendite hochzutreiben und das heißt Geld auszuschütten, das eben dann nicht mehr zur Verfügung steht, um zu investieren oder auch nicht mehr zur Verfügung steht, um Löhne zu zahlen. Und um das zu überwinden, meine ich, muss in diesen Bereichen tatsächlich deutlich mehr öffentliches Eigentum geschaffen werden und vielleicht auch verbunden werden mit Eigentum von Belegschaften, sodass auch die Beschäftigten ganz andere Mitspracherechte haben. Dann ist zum Beispiel auch diese Erpressung nicht mehr möglich. Ja, wenn ihr jetzt hier nicht die Löhne kürzt, dann gehen wir halt nach Rumänien oder irgendwo anders in einen Billiglohnstandort. Oder eben auch die Erpressung ganzer Staaten, wenn ihr die Steuern nicht senkt für Unternehmen, dann hauen wir eben ab. Das alles wäre in Unternehmen, in denen die öffentliche Hand selber deutliche Anteile hat, mindestens deutliche Anteile bis hin zu Mehrheitsanteilen, gar nicht möglich. Und dann kann man natürlich trotzdem einen gewissen Wettbewerb oder sollte man auch haben und auch eine gewisse Marktregulation, um dafür zu sorgen, dass diese Unternehmen tatsächlich auch Anreize haben, Dinge zu produzieren, die der Verbraucher auch haben will und nicht sozusagen, so wie wir es ja teilweise in der Vergangenheit erlebt haben, jetzt zumindest in der DDR, dass dann irgendwie eine zentrale Planbehörde sozusagen versuchte, die gesamte Produktion zu planen. Das funktioniert mit Sicherheit nicht. Aber das ist sozusagen eine Frage der Vermittlung zwischen Produktion und Verbraucher. Das ist nicht eine Frage des Eigentums. Das Eigentum, denke ich, sollte durchaus anders sein als heute, um einfach diesen völlig wild gewordenen Profitmechanismus zu überwinden und die Wirtschaft an sinnvollen Kriterien auszurichten. Das geht ja bis dahin. Natürlich, ein Unternehmen in privater Hand gibt den Managern bestimmte Anreize. Und der Anreiz ist klar, das ist das, was die Privatinvestoren wollen, höchstmögliche Verzinsung ihres Kapitals, also höchstmögliche Dividenden. Währenddessen ein Unternehmen in öffentlichem Eigentum könnte den Leitern dieses Unternehmens andere Anreize setzen und dann würden die auch anders handeln. Also wenn zum Beispiel ein Manager danach bezahlt wird, wie die Summe der Arbeitsplätze im Unternehmen sich entwickelt, also sprich mehr verdient, wenn mehr Arbeitsplätze geschaffen werden oder seine Vergütung daran hängt, wie sich die Löhne, die durchschnittlichen Löhne im Unternehmen entwickeln, also er mehr verdient, wenn die Löhne steigen, dann hat er eine ganz andere Anreizstruktur und eine ganz andere Handlungsperspektive als ein Manager, der sozusagen vor allen Dingen dann viel verdient, wenn der Aktienkurs nach oben geht, was ja in der Regel mit Entlassung, Lohndumping, Leiharbeit und Ähnlichem verbunden ist.
Lassen Sie uns abschließend noch zu einer Vision kommen. Vision, Ihre Vision einer Gesellschaft, einer Utopie in Ihrer, sage ich mal, idealen Gesellschaft, in Ihren Vorstellungen. Ich sage jetzt mal nicht, dass man das Kommunismus nennt oder Sozialismus, wie auch immer das dann heißt. Das sind ja als Begriffe, die zum Teil schon abgenutzt sind, in einer zukünftigen Gesellschaft, wie Sie sich vorstellen, gäbe es da Wettbewerb, gäbe es da privates Eigentum?
Also privates Eigentum im privaten Bereich sowieso, also logischerweise. Also wenn jemand ein Haus hat, ist das ein Privateigentum. Ich denke auch, dass es in der
Wirtschaft... Oder Schutz des Privateigentums, wo ich auch dann investieren kann und so weiter mit Geld und so weiter.
Ja, ich denke, dass es durchaus in der Wirtschaft private Unternehmen geben kann, solange das sozusagen im kleinen und mittleren Bereich stattfindet, weil das sind Unternehmen, die auch heute sich den Rahmenbedingungen unterordnen. Also die erpressen keine Steuersenkungen und die können in der Regel auch nicht erpressen, zu sagen, also wir gehen nach Rumänien, wenn hier nicht die Löhne sinken, sondern die sind einfach vor Ort und denen geht es teilweise gerade deswegen nicht besonders gut, weil der Binnenmarkt so kaputt ist und weil sie auch ziemlich schlechte Kreditkonditionen von den Banken kriegen. Das heißt, in diesen Bereichen finde ich privates Eigentum völlig unproblematisch, wobei ich natürlich auch zum Beispiel genossenschaftliches oder Belegschaftseigentum in solchen Unternehmen genauso sinnvoll finde. Aber ich finde, das soll sozusagen...
Und auch Wettbewerb.
Und natürlich auch ein Wettbewerb. Ich finde, auch öffentliche Unternehmen können und sollten in einem gewissen Wettbewerb stehen. Also wir haben ja auch eine offene Wirtschaft. Also das will ja auch keiner abschaffen. Das heißt, es werden immer auf dem hiesigen Markt Produkte von ausländischen Unternehmen angeboten. Schon dadurch ist natürlich ein Wettbewerb da, ist auch ein Druck da. Und der Druck muss auch da sein, weil Unternehmen, die gar nicht mehr unter Druck stehen, in der Regel auch nicht mehr besonders innovativ wirtschaften und dadurch sozusagen die Wirtschaft stagniert. Also Wettbewerb ist sozusagen nicht das Problem, sondern das Problem ist ein rein am Profit ausgerichtetes Wirtschaften und sozusagen ein Wettbewerb, der nur noch in einem aggressiven Konkurrenzkampf besteht, der vor allen Dingen dann auf Kosten der Beschäftigten und der Allgemeinheit ausgetragen wird.
Frau Wangert, haben Sie einen Namen für dieses neue Gesellschaftsmodell? Oder
für mich ist das Sozialismus. Aber natürlich ein Sozialismus, der sich von dem, was ich in der Vergangenheit Sozialismus nannte, grundsätzlich unterscheidet.
Ja, es ist zum Beispiel mein Problem, dass ich mit dem Namen ein Problem habe, weil ich in der DDR aufgewachsen bin und ich da ein bisschen was anderes darunter verstehe. Könnte man sich nicht auf einen neuen Namen einigen für ein neues Gesellschaftsmodell? Die Zeiten haben sich geändert.
Gut, ich meine, für mich ist gar nicht so entscheidend, wie man es nennt. Also ich denke, aus der Tradition, weil ich mich schon in der Tradition sehe von Marx, von Luxemburg, der Arbeiterbewegung. Und da war sozusagen die Zielvorstellung Sozialismus. Und die sah, soweit sie umrissen wurde, natürlich schon anders aus als das, was wir in der DDR hatten. Insoweit, denke ich, ist es schon legitim, auch diesen Begriff mit sein Ideal mit diesem Begriff zu identifizieren. Aber das ist für mich nicht das Entscheidende, wie man es nennt. Also letztlich kann das jeder nennen, wie er will. Wichtig ist, dass es eine Wirtschaftsordnung ist, die nicht mehr kapitalistisch ist. Das heißt, wo eben in Kernbereichen nicht mehr das Profitprinzip dominiert und wo eben nicht eine Schicht von Leuten auf Grundlage von Kapitaleigentum im Grunde sich einen immer größeren Teil der wirtschaftlichen Ergebnisse aneignen kann.
Sagt Sarah Wagenknecht, die ein Buch geschrieben hat, Wahnsinn mit Methode, Finanzcrash und Weltwirtschaft, und ich werde es wahrscheinlich doch nochmal lesen. Ich danke, dass Sie da waren, dass Sie eine Stunde hier intensiv mit mir geplaudert haben. Danke fürs Kommen und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, hat Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss.